Liebe Geschwister, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst und zu dieser Botschaft. Die Botschaft für heute, die der Herr mir gab, die steht in Hebräer 10, 35. Ich möchte euch vorlesen diesen Text, es ist ein ganz starker Text und hier steht: Wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Es geht hier also um Vertrauen. Wir wollen dieses Thema heute behandeln. Ich habe mir diesen Text nicht rausgesucht. Gott hat ihn mir gegeben durch seinen Geist. Und ich habe daraufhin eine Bibelarbeit gemacht. Und mir ist klar geworden, dass immer wenn das Wort Vertrauen vorkam oder Zuversicht, so hat es mit Prüfungen zu tun, so hat es mit Nöten zu tun, mit starken Nöten sogar, sogar mit Bedrängnis hat es zu tun. Und sonst würde ja auch das Wort nicht heißen, wirf dein Vertrauen nicht weg. Das heißt, derjenige, die Kinder Gottes, die den Herrn nachfolgen, kommen also in Situationen. Es geht nicht immer ohne Probleme, sondern wenn Probleme kommen, dann ruft Gottes Geist uns zu. Geh ins Wort. Was steht im Wort? Der Herr hat versprochen, mein Wort wird dich tragen. Es wird dich tragen. Das Wort trug Petrus, als er nicht mehr wusste, wohin er gehen sollte. Und der Herr ließ ihn auf dem Wort gehen. Er ging zwar auf dem Wasser, aber doch war es das Wort und er ließ ihn nicht untergehen. Und Gott wird dich und mich und uns alle, die durch große Prüfungen gehen, nicht untergehen lassen. In Jeschua mächtigen Namen, Amen, so sei es und so war es immer gewesen. Und so wird es sein, auch in der Endzeit. Auch dann, wenn die Probleme stärker werden, wenn die Nöte stärker werden. Wir vertrauen immer und so gern auf Menschen an und sagen, meine Hilfe soll auch doch durch Menschen kommen, aber Gott lässt zu, dass wir allein an ihn hangen. Und da ist es sehr wichtig, dass wir nicht geteilten Herzen sind. Wir wollen also heute, an diesem Tag, dieses Wort des Vertrauens in Angriff nehmen und untersuchen, was Gott uns damit zu sagen hat. Einmal, Vertrauen. Das kommt von dem Wortstamm treuen. Also hat mit der Treue Gottes zu tun. Die Treue Gottes ist das Erste und die liegt nur bei ihm und nicht bei uns Menschen zuerst. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass wir unser Vermögen versucht werden. Und es hat mit dem Treuebündnis zu tun, das Gott mit den Menschen aufgerichtet hat. Das Treuebündnis kommt nicht von Mensch zu Gott, sondern Gott ist es, der das Treuebündnis aufgerichtet hat und seine Verbundenheit und Geborgenheit und Sicherheit in ihm zusichert. Und Gott will, dass wir uns ganz auf ihn stützen und verlassen können auf sein Wort. Nun, das ist nicht immer bei den Menschen der Fall gewesen und wird es auch nie sein. Es ist Gott, der uns durchträgt in starken Nöten. Das steht schon in den Schriften drin. Und immer wieder, wenn Gottes Zusage uns ermutigen will, müssen wir an seinem Wort festhalten. Und oft sucht der Mensch in seiner Gewohnheit die Hilfe bei Menschen und nicht bei Gott. Aber gerade da will uns Gott davon wegbringen, dass wir wirklich unsere Hilfe in großen Nöten, in Zeiten großer Bedrängnis allein bei ihm suchen. Nun schauen wir in seinem Wort. In der Amplified Bibel heißt es hier, werft euer furchtloses Vertrauen nicht weg. Also das ist nochmal Hebräer 10, 35 aus der Amplified Bibel, eine amerikanische Bibelübersetzung, die sehr gut ist. Werft euer furchtloses Vertrauen nicht weg, welches für euch eine große und eine herrliche Entschädigung der Belohnung mit sich bringt. Also Angst hat nichts mit Vertrauen zu tun. Furchtlosigkeit, Geborgensein in dem Herrn. Neues Leben Übersetzung schreibt diesen selben Text. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht. sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Hier sehen wir den Zusatz, was immer auch geschieht. Und wahrhaft, als ich die Bibel durchgearbeitet habe, im Zusammenhang mit Vertrauen, waren es immer große Nöte. Es waren nicht mal klein, es waren große Nöte. Und da habe ich eins gemerkt, dieses Vertrauen wird erst aktiv oder wird aktiviert in uns durch seinen Geist, der uns in unserer Schwachheit zu Hilfe kommt und sagt, jetzt, jetzt, jetzt. Und du merkst, du bist am Aufgeben und auf einmal kommt diese Kraft Gottes über dich in deiner Zerbrochenheit, in deiner Not und sagt, jetzt. Und du hältst dich an dem fest, du klammerst dich an das Wort und du sagst, Herr, ich traue dir, ich habe keine Hilfe, ich bin am Versinken, ich gehe unter. Aber da ist dein Wort und ich halte mich an deine Zusage fest, denn deine Augen durchlaufen die Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt an dir hängt. Und dann auf einmal überkommt dich in all deiner Not ein Frieden. Frieden wie ein Strom. Frieden um dich herum explodieren die Nöte, aber auf einmal kommt diese Sicherheit, siehe, ich bin da bei dir. Du bist geborgen in mir, ich halte dich mit meiner starken Hand. Ich trage dich durch, vertrau mir, denn meine Hilfe kommt dir zugute im richtigen Moment. Sehen wir, unser Verstand spielt da verrückt, sagt, ich sehe hinten und vorn keine Hilfe. Und dann teilen wir uns mit an dem und an jenen. Hilf mir doch, ich bin in Not. Siehst du denn nicht, dass ich in Not bin? Und der Herr sagt, vertraue mir. Ich komme nicht zu spät. Wir sehen also, dieses Gottvertrauen, das muss man erlernen. Da ist so viel Misstrauen. Auch dann, wenn es eng wird. Ich habe Rechnungen zu bezahlen. Ich weiß nicht mehr, wie ich weiter existieren soll. Und dann versucht man mit Heer und Kraft weiterzugehen. Gott will, dass wir ihm vertrauen. In Psalm 9,11 heißt es, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Wahrlich, das stimmt. Sprüche 29,25 sagt, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Wir sehen also, hier brauchen wir Voraussetzungen für eine gesunde Vertrauensbasis. Ich kann ja leicht sagen, ich vertraue Gott, aber wenn dann die Not kommt, wende ich Menschen zu und dann kommt die Enttäuschung. Weil Menschen können nicht immer helfen, selbst wenn sie gewollt sind, sie können nicht immer helfen. Und dann kommt Bitternis und dann kommt auch Zerrissenheit. Und dann liegt es sehr nahe, das Vertrauen, wenn es hart auf hart kommt. Dann, wenn die Prüfung kommt, die große Glaubensprüfung, die Vertrauensprüfung, dann ist es möglich, dass wir uns von Gott abwenden. Und das genau lässt er zu bei uns, er will nicht, er will uns zubereiten, dass wir in den Tagen der Not fest in ihm verwurzelt und gegründet sind und uns festhalten an ihn. Vertrauen hat etwas zu tun mit Gemeinschaft, mit echter Gemeinschaft, Gemeinschaft zwischen Gott und uns. Hat etwas zu tun, ich kenne meinen Gott. Ich kann mit ihm Hindernisse überspringen. Und dahin will Gott uns bringen, durch seinen Geist. Gott führt uns durch seinen Geist. Im Grunde genommen, der Weg geht ja über Golgatha. Er geht über das Kreuz. Wir merken die Kämpfe in uns. Und auch wir müssen unseren Verstand in Zeiten der Not dem Geist Gottes unterordnen und sagen, Herr, ich will nicht auf meinen Verstand, auf all das, was ich gelernt habe, mich abzusichern, vertrauen, sondern auf dich und deinen Geist und auf dein Wort. Du führest mich um deines Namens willen und du lässt deine Hand nicht ab. Du hältst mich in deiner Hand, wo ich immer auch gehe. Du leitest und lenkst mich. Und wenn es durch große Wasser geht, sehen wir, genau durch diese große Wasser, da geht es in der Geschichte mit Noah. Als ich die Tage darüber nachdachte, über dieses Predigtthema, da wurde ich in der Nacht wach und es war, als würde der Herr zu mir sagen, du pass mal auf, arbeit mal die Geschichte durch, lies das mal nochmal mit Noah. Wie war das mit ihm? Nun, bei Noah ist es so, Gott machte mit ihm ein Treuebündnis. Und das ist wirklich wahr, er gab ihm eine Vision. Er gab ihm in der Vision den Auftrag, eine Arche zu bauen. Eine Arche, das hebräische Wort für Arche ist Tefa, das bedeutet Kasten oder auch Sarg. Es war also ein kastenähnliches Schiff mit 3 Etagen. Und der Herr gab ihm ganz gezielt die Pläne, wie ihr es anfertigen solltet. Und in 1. Mose 6,18, da heißt es, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Aber danach ging er, die Seinen und all die ausgewählten Dierbare hinein und jetzt geschah etwas. Gott schloss hinter ihm zu. Und von diesem Moment an übernahm Gott selbst das Schicksal all derer, die in dem riesigen Kasten waren. Und da ist mir etwas aufgefallen. Und ich glaube, da sollten wir uns auch gerade bei dieser Botschaft jetzt Gedanken darüber machen. Also Gott offenbarte sich Noah, er will sich auch dir und mir, uns allen offenbaren. Er gibt uns Charismen, Gnadengaben, er gibt uns Offenbarung. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt, so will ich mich euch offenbaren. Er gibt uns bestimmte Pläne, wo er sagt, du das, ich will das durch euch wirken. Und wir sind treu darin, wir arbeiten darin. Und auf einmal, wenn wir diese Pläne erfüllt haben nach seinem Willen, plötzlich auf einmal, das sehen wir hier im Punkt Noah, nimmt er ihm wieder alles weg. Normalerweise ist ja einer, der ein Schiff baut oder konstruiert, dann möchte er es doch gerne selber lenken. Er hätte ja eigentlich das Recht dazu. Aber nicht so bei Gott. All die Weisheit, die Gott den Noah gegeben hat zum Bau der Arche, es war ja vorher niemand da, der wusste, wie man so ein Schiff konstruiert, so einen Kasten baut und das mit seinen Söhnen, das dauerte ja Jahre. Und plötzlich musste Noah in die Arche gehen, da war kein Steuer, es gab kein Steuer. Er selber war in diesem Moment nicht mehr der Herr der Situation. Jetzt überleg mal, wenn du nicht mehr Herr deiner Situation bist. Du bist plötzlich einer Situation, wo du nicht mehr die Herrschaft darüber hast, wo du nicht mehr weißt, wie geht es weiter. Du weißt es einfach nicht mehr. Du bist verzweifelt. Du bist am Boden. Und jetzt kommt die Gefahr der Panik. Nun, wie erging es denn den Noah? Wir wissen es nicht so genau. Aber wie muss er sich gefühlt haben? Erst redete Gott mit ihm, hatte Gemeinschaft mit ihm, gab ihm den Bauplan, er baute die Arche, war jahrelang damit beschäftigt und als sie stand, und von dem Tag, wo es regnen anfing, die ersten Tropfen, und Noah ging in die Arche, schloss Gott hinter ihm zu. Und er war damit eigentlich völlig Gott ausgeliefert. Er musste völlig Gott vertrauen. Wie ging es weiter? Und wisst ihr, Noah war insgesamt 375 Tage in der Arche eingeschlossen. Bis zu dem Tag, wo er aus der Arche hinausging. Also, er war über ein Jahr in diesem Sarg, in diesem Kasten eingeschlossen, auf Gnade und Schutz und Bewahrung Gottes musste er vertrauen. Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, wenn du ja diesen Kasten auch als Sarg, so heißt es ja im Hebräischen, Deva nimmst, über den Tod hinaus. Er erlebte quasi die Taufe in den Tod Jesu, den er damals ja noch gar nicht kannte. Denn die Wassermassen umschlossen ihn von oben und von allen Seiten. Und dieses Schiff lag ja nicht irgendwo auf dem Bodensee oder auf einem ruhigen Binnengewässer, sondern es wurde ja von diesen riesigen Wellen hin und her geschaukelt. Ich nehme ganz stark an, dass er auch seekrank wurde. Weil wenn so etwas geschieht wie ein Seebeben, wie eine Tsunami, wir wissen das, bei Sturm auf dem Meer, da werden die Schiffe hin und her geschleudert. Also es war keine angenehme Zeit, die Noah durchging. Es war aber eine Sache, wo er etwas lernte, Gott zu vertrauen. Und zwar Tag für Tag, Stunde um Stunde. Er wusste nicht, würde er mit dem Schiff irgendwo anschlagen, kollidieren mit einem Fels. Er wusste es nicht. Und das 375 Tage. Er erlebte also eine sagenhafte Glaubensprüfung. Und da kommen wir zu dem nächsten Wort. Gott prüft uns. Gott prüft uns. Er prüft einen jeden, den er aufnimmt. Es gibt nichts in der Bibel, wo uns aus den Prüfungen und aus den Tests, die Gott, Glaubenstests, Vertrauenstests, wovon wir ausgeschlossen sind, wenn wir den Weg mit ihm gehen. Das müssen wir verstehen. Und so, wenn wir da hineinkommen, müssen wir trotzdem jetzt lernen durch die Geschichte Noah allein. Gott brachte ihn ja tatsächlich sicher hindurch. Und er erlebte buchstäblich den Psalm 139,5, wo es heißt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das erlebte Noah buchstäblich. Ich glaube, dass alle Glaubensprüfungen, durch die wir durchlaufen, uns in Wirklichkeit näher in die Abhängigkeit Gottes bringen, weil wir dann lernen, wenn die Not kommt, wirklich ihm zu vertrauen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, heißt es in den Psalmen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich vertraue ihm. Und mehrfach sagt David in den Psalmen drin, wohl dem, wohl dem, wohl dem, immer wieder, wohl dem, der ihm vertraut. Das ist so leicht gesagt, Vertrauen. Aber das beinhaltet etwas, nämlich die ganze Last, die in unseren Gedanken geht, die mit dem Sichtbaren verbunden ist, die ja mit, du hast kein Geld mehr, du hast da Nöte, da ist Krankheit, da ist Ausweglosigkeit. Also du siehst keinen Weg aus der Misere rauszukommen. Und trotzdem müssen wir lernen und vertrauen und realisieren, da ist jemand, der dich und mich beobachtet. Der Herr hat seine Augen auf die Treuen im Lande gerichtet. Auf die Treuen im Lande. Und Treue muss erst gelernt werden. Viele schmeißen oft von vornherein den Stecken hin oder das Arbeitsgerät und sagt nein. Das ist mir zu viel, das ist mir zu stark, ich bin zu bequem, ich will es nicht. Aber hier geht es etwas, wo auch bei diesem Vertrauensbündnis Gott von uns einfordert. Er erwartet etwas von uns, von dir, von mir, Treue. Treue in den kleinen Dingen. wenn wir nicht in den kleinen Dingen treu sind. Das heißt, Gott gibt uns Aufgaben. Und ich kann mich erinnern, wie ich am Anfang meines Glaubenslebens damit konfrontiert war. Und ich dachte auch, ja, ich möchte eigentlich all diese widrigen Umstände umgehen. Ich möchte es bequem haben. Und ich bin auch dann zum Teil in so eine Lehre hineingekommen, wo ja gelehrt wird, das alles steht dir zu, das gehört jetzt dir. Und doch führte mich Gott ganz andere Wege. Ich habe das ja erlebt, als Gott mich eines Tages vor eine Situation stellte und sagte, jetzt überleg, welchen Weg du gehen willst. Willst du den Weg unten durchgehen oder oben drüber, den leichten Weg? Ich habe darüber schon mal gepredigt, ich möchte nicht nochmal dasselbe erzählen, aber es erinnert mich so stark und unter Tränen sagte ich, Herr, ich will den Weg des Kreuzes gehen. Ich wusste noch gar nicht, was da alles auf mich zukommt. Aber ich muss sagen, dadurch habe ich etwas von den Tiefen erlebt, von den Tiefen Gottes, auch von der Versorgung oder gerade was die Versorgung betrifft, weil Gott rief mich ja für über 30 Jahren in den Vollzeitdienst und ich durfte ja mit niemandem reden. Der Herr hat es mir ausdrücklich verboten, hat gesagt, red mit niemandem über deine finanzielle Angelegenheit, sondern vertraue mir. Und dann, von dem Tag an, wo ich meine sehr gut bezahlte Stelle in der Zeitung aufgab, da fing Gott an, seine Treue zu erweisen und wir bekamen auf postalischen Weg Hilfe, wo wir nie erwartet hatten. Und ich hatte mit niemandem darüber geredet. So fing es an. Und das brachte mich tiefer, immer tiefer in die Abhängigkeit von Gott. Und da haben wir den nächsten Punkt. Vertrauen auf Gott basiert auf Abhängigkeit von Gott. Abhängig sein von ihm, nicht mehr von Menschen direkt. Weil die Menschen werden unterjocht, sie werden überlastet. Das will Gott nicht. Er sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und in Jeremia 17, 5 bis 8 spricht ja der Herr, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sein Vertrauen auf Menschen setzt und Fleisch zu seinen Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Der wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde, er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Also in dem Moment, wo wir unser Vertrauen auf Menschen setzen, weicht unser Herz in Wirklichkeit vom Herrn. Es zerreißt, es kommt zu einer Teilung. Wir wollen das auch dann behandeln. Und da heißt es in dem nächsten Vers, Jeremia 17, 7, gesegnet aber ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen ganze Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wir sehen auch hier ganz klar in dieser Textaussage, dass sehr wohl von einer Hitze die Rede ist. Nun, die Wurzeln sind ja unterirdisch. Die sind nicht immer offen. Manche Baumwurzeln sehen wir, sie schauen oben etwas raus. Aber die Wurzelspitzen gehen bis tief hinein, in der Tiefe verborgen. So sollen die Faser unseres Denkens, unseres Herzens in Gott verwurzelt sein, in ihn verwoben sein. Das sieht man nicht, das sieht man nicht äußerlich. Das ist eine Sache, die mit unserem Menschengeist zu tun hat, mit unserem Herzen, mit unserer Seele. Das ist ja auch innerlich. Da ist also eine Verborgenheit. Und wir wissen, Wurzeln gehen nach unten, sie tasten sich entlang da, wo Wasser ist. Und dann heißt es hier auch in diesem nächsten Satz, auch in einem dürren Jahr. Also äußerlich, der Baum steht ja in der Natur. Jetzt erlebt der Baum, wie du siehst, auch einzelne Bäume. Er erlebt Stürme, er erlebt Hagel, er erlebt Sonne, Hitze, Dürre. Aber äußerlich, der Baum allein könnte ohne diese Wurzeln, die er hat, gar nicht existieren, er wird absterben. Und das ist genau dieser sichtbare Moment. Und der Herr bezeichnet ja uns Menschen in der Bibel als Bäume. Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn. Ich habe auch darüber schon gepredigt. Jeschua selber, er war ja dieser niedrige Weinstock, der kein Ansehen hatte. Und Nebukadnezar, er ist dieser riesige, große Baum, der abgehauen werden sollte. Und wir sehen also, es ist so wichtig, dass wir innerlich in unserem Herzen, in unserem Seele, in unserer Seele, in unserem Geist, in Gott verwurzelt, verbunden sind. Da gibt es keinen anderen Halt mehr. Das ist der Punkt, wo Gott uns hinbringen will. Kinder Gottes, wahre Kinder Gottes sind Tiefwurzler. Es sind keine Flachwurzler. Das müssen wir einfach sehen. Die Prüfungen, die Noah erlebte, die erlebten ja auch andere Kinder Gottes, wie Abraham. Denkt daran, an die Prüfung, die Abraham zuteil wurde, mit dem Gott auch seinen Bund aufrichtete. Und er musste seinen einzigen Sohn, sollte er opfern. Und Abraham wurde geprüft und Gott gab ihm dann im letzten Moment ein anderes Opfer. Und es ist so wichtig, dass wir daraus lernen, dass auch im neuen Bund diese Prüfungen, diese Vertrauensprüfungen von Gott an dir, an mir zugelassen ist. Das wirft deinen Vertrauen nicht weg. Als ich darüber nachdachte, auch Tage später, und über eine Sache sehr traurig war, die mir auch viele Sorgen machte, da hörte ich ganz plötzlich und spontan eine Stimme in mir reden, und es war der Geist Gottes, und er sprach: Das Vertrauen der Gerechten wird belohnt. Und wiederholt war das die Antwort von Hebräer 10, 35. Wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Es war genau dasselbe Wort, nur anders ausgesprochen. Aber es ist genau derselbe Sinn. Und wenn in 1. Petrus 5, 7 steht, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, dann umschließt diese Sorge ja auch eine Last. Das ist ein Joch mitunter. Und manchmal sind diese Lasten, bei vielen, den meisten von uns, sind diese Lasten ja nicht nur finanzieller Natur oder Arbeitsplätze oder Krankheiten, sondern Sorgen um unsere Lieben, Sorgen um unsere Kinder, um unsere Enkelkinder. Eine Sorge ist etwas, ist eine Last, die man sich aufbürdet. Herr, werden sie den Weg zu dir finden? Werden sie den Weg mit dir gehen? Und das ist genau, was mich viele, viele, viele Jahre lang damals in den Fürbittedienst trieb. Das war Gott. So wurde ich ein Fürbitter, ein Beter, der Tag und Nacht schrie für die Menschen in der Welt, um Befreiung, um Erlösung. Und dieses Joch ist nicht von mir gewichen, bis auf den heutigen Tag. Ich spüre es immer wieder. Und gerade da sagt der Herr, wirf dein Vertrauen nicht weg, ich will mich um die Deinen kümmern, auch wenn du es jetzt nicht siehst, ich will mich um sie kümmern, halte daran fest, bring sie mir auf den Gebetsschalen vor den Thron Gottes, so wie es heißt in Offenbarung 8. Wir wissen damals, da wenn wir das lesen, da kommt der Engel, und er bringt Weihrauch zu diesen Opfern. Und so müssen wir im Vertrauen unsere Angehörigen, unsere Lieben, Mann, Ehefrau, Schwestern, Brüder, Kinder, Enkelkinder, wen auch immer, Freunde, im Gebet zu ihm bringen. Auch da erwartet Gott ein Vertrauen. Auch was du jetzt siehst, nimm es im Glauben, dass ich an ihnen wirke. Und ich durfte es später erleben durch Zeugnisse von Geschwistern, die schon in der Ewigkeit sind. Ihre Gebete wurden erhört um ihre Enkel, um ihre Kinder. Sie fanden den Weg mit Gott. Und viele sahen es nicht, sie erlebten es nicht. Und trotzdem galt auch für sie das Wort, wirf dein Vertrauen nicht weg. Gott beantwortet unser Gebet, wenn wir es nicht vom Gebetskonto abheben. Es ist so wichtig. Psalm 55, 23 bis 24. Hier steht, wirf auf den Herrn deine Last, also dein Joch, deine Sorgen, und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, das ist ein Versprechen von Gott, das ist eine Verheißung Gottes. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Also, wenn wir hören von Wanken, das heißt Schwanken, hin und her, Unsicherheit, Zweifel. Wir wissen, das sind alles zerstörerische Dinge. Und im 24 heißt es, und du Gott wirst sie hinabstürzen in den Brunnen der Grube, die Männer des Blutes, also die Gottlosen, und des Betrugs. Sie werden ihre Tage nicht zur Hälfte bringen. Und hier sagt der Psalmist, ich aber will auf dich vertrauen. Und in Sprüche 3, 5 bis 8, da geht es ja um wahres Gottvertrauen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, also ungeteilt. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das ist der Kampf, den wir haben. Verstand, Wort Gottes. Verstand, Wort Gottes. Verstand kontra Geist. Emotion, Seele. Auf all deinen Wegen, auf allen Wegen, habe deinen Fokus auf Gott, erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Gar nicht so leicht, man liest das, aber es ist gar nicht immer so leicht, weil man sieht ja die Dinge, die vor Augen sind. Und dann heißt es weiter hier, sei nicht klug in deinen Augen, sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn, und weiche vom Bösen, also Gottesfurcht. Das ist Heilung für deinen Leib und Labsal für deine Gebeine. Ganz klares Wort für uns. Und es ist so wichtig, dass wir in Zeiten der Not Gott als Ratgeber haben, nicht Menschen. Auch gerade für Diener Gottes, für Menschen, die Gott in seinen Dienst gerufen hat. Paulus beriet sich nicht mit Fleisch und Blut, als er Führung Gottes für seinen Dienst suchte. Lesen wir in Galater 1,16. Und darum dürfen wir nicht den Mensch als Schutz nehmen, auf ihn stützen. Wir müssen, gerade wenn es um unsere Zukunft geht, ganz unser Vertrauen auf ihn setzen. Lesen wir Psalm 32, 8 bis 10. Hier heißt es, darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. und ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf den du wandeln sollst. Ich will dir raten, also Gott will unser Ratgeber sein, mein Auge auf dich richten. Und dann sagt er im Vers 9, seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben, mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Und jetzt heißt es in Vers 10, der Gottlose hat viele Plagen, aber wer dem Herrn vertraut, dem wird er mit Gnade umgeben. Also hier lesen wir wieder im Psalm 32, 8. Ganz klar, dass Bedrängnis kommt, wenn große Wasser einherfluten. Denken wir an die Geschichte mit der Tsunami. Denken wir an diese gewaltigen Auswirkungen, Schäden, die es hatte. Und ich weiß von gewaltigen Zeugnissen, die Menschen erlebt haben in Asien. Diener Gottes, die mit ihrem weißen Haus, mit ihren Kindern, als die Flut einherkam und wollte alles überfließen, fluten, zerstören. In dem Moment sprang er mit seinen 28 Kindern und mit dem Bootsführer in ein kleines Motorboot und schrie zu dem Bootsführer, richte den Bug des Bootes auf die Welle aus, denn Gott hat es ihm eingegeben. Und sagte, nein, du bist verrückt, das können wir nicht machen, mach es. Und in dem Moment kam die Welle und sie blieb stehen. Sie blieb circa 1 Kilometer vor ihm stehen, denn er schrie, Gott in Jesu Namen, diese Welle soll jetzt stehen bleiben. Und da stand die Welle und kam nicht näher, bis er mit den Kindern im Boot war. Und als sie im Boot drin waren, in dem Moment fiel die Welle runter und sie kam auf den Strand zu und sie packte das Boot und das Boot war mit der Spitze auf die Welle ausgerichtet und diese Welle hob das Boot hoch. Und es geschah wirklich so. Hob es hoch und brachte es über diese Welle zurück. Sie wurden tatsächlich gerettet. Er hatte sein Vertrauen auf Gott und auf seinen Wort gerichtet. Er hatte Welle geboten. Und dann hörte dieser Mann wirklich auf die Stimme Gottes in seiner Not. Und hier sehen wir, erfüllte sich Psalm 32, 8. Wo steht, darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist, wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen oder umbringen. Denn du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Das ist wirklich passiert. Ich habe diese Geschichte in einer meiner Broschüren, wenn Gottes Gerichte die Erde treffen, niedergeschrieben und immer wieder gelesen. Es ist so gewaltig, Gott ist treu, er steht zu seinem Wort, wenn große Wasser kommen oder wenn große Hitze kommt oder wenn du durchs Feuer gehst. Das ist dieser mächtige Gott, der sich durch sein Wort noch heute immer wieder als wahr erweist. Nun wollen wir mal gehen, was das Thema Vertrauen bei uns auslöst und worüber in der Politik, wir hatten ja jetzt erst Wahlen, Europawahlen, Kommunalwahlen, und wenn wir jetzt nur das lesen, und ich habe ein paar Notizen, ich war ja jahrelang in einer großen Tageszeitung beschäftigt, und ich möchte hier nur einige Punkte euch vorlesen. Deutschland, 73% haben kein Vertrauen mehr in Parteien. In Spanien sind es 93% der Menschen, die kein Vertrauen mehr haben. So steht es in den Wirtschaftsnachrichten von Februar 2014. Japan, da heißt die Headline, verspieltes Vertrauen. Nach Fukushima fühlen sich die Japaner von ihrer Regierung alleingelassen und hilflos. Das Volk hat schon seit Langem kein Vertrauen mehr in die Regierung. Lesen wir in 3sat vom 15. Mai 2014. Die nächste Headline. Vertrauen in die EU erreicht Rekordtief. Viele Menschen in Europa wenden sich jeden Tag ein Stück mehr von der EU ab. Das Vertrauen in die Gemeinschaft hat einen historischen Tiefstand erreicht. In Spanien misstrauen laut Umfrage rund 72% der EU. Auch in Großbritannien ist es so. Das sind fast 70% nicht mehr in ihrem Vertrauen auf die EU ausgerichtet. Und in einer anderen Nachricht heißt es, derzeit vertraut nur noch jeder vierte EU-Bürger seiner Regierung. 80% haben eher kein Vertrauen mehr. Das ist vom März 2014, diese Schlagzeile. Kein Vertrauen in Regierungen, wenn es um die persönliche wirtschaftliche Situation geht. 2/3 der Menschen in Europa schätzen ihre persönliche wirtschaftliche Situation als schlecht ein. Da ist kein Vertrauen mehr da. Über alle Länder hinweg meinen 77% der Befragten, sie können ihrer Regierung nicht mehr vertrauen, was die Besserung der eigenen wirtschaftlichen Situation betrifft. In Frankreich sind es 84%, in Polen 85%, in Slowenien 89%. Da ist das Misstrauen am höchsten ausgeprägt. Aus einer Nachricht vom März 2014. Frankreich. 4 von 5 Franzosen haben kein Vertrauen mehr in die Regierung Hollande. Das steht in der Zeit vom 7. Februar 2014. Weitere Headlines. Kein Vertrauen mehr in die US-Wirtschaft. Kein Vertrauen mehr in Russland, Putin. Kein Vertrauen mehr in Ministerpräsident Erdogan. Sehen wir. Das muss so kommen. Verflucht ist der Mensch, der von Gott weicht, der sein Vertrauen auf Menschen setzt. Wie wahr ist doch Gottes Wort? Und der Herr sagt dafür, alle, die ihm vertrauen, wirf es nicht weg, wo du auch hinkommst. Ich bin bei dir. Nun, Hiob sagt hier zu dem, was ich gerade vorgelesen habe, Hiob 8,13, das ist der Weg all derer, die Gott vergessen, die kein Vertrauen zu ihnen haben. Ja, die Hoffnung des Ruchlosen geht zugrunde. Sein Vertrauen, seine Zuversicht wird abgeschnitten und sein Vertrauen ist ein Spinnengewebe. Er stützt sich auf sein Haus, aber es hält nicht stand. Er hält sich daran fest, aber es bleibt nicht stehen. Denken wir daran, wie die Geschichte mit dem Haus Europa anfing. Ich habe darüber im Auftrag des Herrn geschrien. Und jetzt sehen wir, wie steht dieses Haus Europa, ist innerlich total zerrissen. Da ist doch kein Halt, da ist doch kein Bestand. Aber wir sind sein Haus. Wir sind das Haus, wir gehören zum Haus Jesu Christi, wenn wir die Zuversicht bis zum Ende festhalten. Nun, wie verliert man sein Vertrauen in Gott, wenn man zu viel Zeit mit Nichtigem verbringt? Es gibt ja Prediger, die lehren, genieß dein Leben. Der Herr sagt in Matthäus 16,25 und in anderen Schriftstellen dasselbe. Denn wer sein Leben retten, also sein eigen Leben retten und erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein eigen Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wenn unser Herz nicht mehr in Gott und seinem Wort gefestigt ist, da steht in Jesaja 26,3, einen festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Also da schaut der Herr ganz genau drauf, dessen Herz ungeteilt ist. Und wir kommen jetzt hierzu. Darum heißt es hier, vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Psalm 112,7. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Also keine Furcht im Vertrauen, im echten Gottvertrauen ist keine Furcht, keine Spur von Furcht erhalten, sondern Festigkeit. Wodurch Festigkeit? Durch den Geist Gottes, der in uns ist, der unser Helfer, unser Beistand ist. Da lesen wir hier. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Aber aus einer lockeren, ungefestigten Herzbeziehung mit Jesus Und mit Gott kann sie überhaupt kein zuversichtliches Vertrauensbasis entwickeln. Denn gegenseitiges Vertrauen hat doch mit Bündnistreue zu tun. Ganz sicher wird Gott uns nichts Großes anvertrauen, wenn wir im Kleinen nicht treu sind. Er sagt ja auch, wenn ihr tut, was ich sage, seid ihr meine Brüder, meine Schwestern. Es ist eben ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Das müssen wir ganz klar erkennen. Gott ist treu. Sind wir auch ihm gegenüber treu? In dem, was er von dir, von mir erwartet? Nun kommen wir zu den geteilten Herzen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Hierzu ein Schlüsselwort. 2. Chronik 16, 9. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist die Bedingung Gottes, damit sich seine Verheißung als treuer Gott für uns erfüllen kann. Nehmen wir das Volk Israel. Es kam in Bedrängnis. Warum? Unter anderem, weil sie ein geteiltes Herz hatten. Hosea 10, 2 sagt, geteilt ist ihr Herz, jetzt werden sie es büßen. Er zerbricht ihre Altäre und verwüstet ihre Gedenksteine. Dagegen heißt Psalm 91, 1 bis 4, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Und ab Vers 9 bis 10 heißt es, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht sich deinem Zelt. Und hier eines meiner Lieblingswörter, Lieblingssätze aus diesem Psalm. Ab Vers 14 bis 16 verspricht Gott. Und ich habe das persönlich für mich genommen. Du kannst es und sollst es auch für dich nehmen, weil er an mir hängt. Will ich ihn retten? Sehen wir, dieses Anhängen, das langt nicht mit einer Hand an ihn zu hängen. Da brauchst du beide Hände. Er meint das ganze Herz, nicht geteilt. Da hast du nicht die Kraft dann. Du wirst irgendwann die Kraft verlieren. Mit ganzer Macht und Kraft an ihn hängen. Dann verheißt der Herr, ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, die er kommt. Er hat dir nie gesagt, es wird meinen Kindern keinen Tod treffen. Er hat gesagt, ich werde sie hindurchführen durch Feuer und durch Wasser, durch alle Situationen. Und dann heißt es hier weiter, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Nun gehen wir zurück zu diesen geteilten Herzen. Ich sah das richtig im Bild vor mir. Ein geteiltes Herz bewirkt etwas, nämlich geteilte Hingabe. Ein geteiltes Vertrauen, das ist ja nicht mehr ein völliges Vertrauen. Ist eine Teilung da? Es sind zwei Teile. Da ist ein Riss im Teller. Da ist ein Riss, der durchgeht. Und wenn ein Riss durchgeht, dann bist du nicht mehr stark. Da ist geteilte Zuversicht. Da ist geteilter Glauben und da kommt Zweifel. Nämlich ein geteiltes Herz und seine Auswirkungen, das lesen wir in Jakobus 1, 5 bis 8. Und hier schreibt der Bruder vom Herrn, wenn es aber einen von euch an Weisheit mangelt, bitte er doch darum, um Gott, und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens, darum geht es, vorbringen. Und nicht in der Haltung eines Zweiflers. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal dahin und wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, dass er vom Herrn etwas erhält. denn er ist, und darum habe ich das jetzt vorgelesen, denn er ist in seinem Innersten, also in seinen Herzen, gespalten. Und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Also ein Zweifler, da hast du das, diese Zerrissenheit. Ein Zweifler ist in seinem Innersten gespalten. Und Gott möchte dich heute mit der Botschaft aufrütteln, dass du dich überprüfst. Hast du einen Riss in deinem Herzen? Bist du innerlich zerrissen? An was hängst du, wenn die Not kommt? Denk dran, dass Gott dich und mich, uns in seiner Hand hält. Und die Sorge Gottes, die Gott hat, das ist wie bei einem Prüfer am Prüfungstest, wenn ein Prüfer Materialien prüft, bevor sie in Produktion gehen. Werden sie stabil sein? Werden sie diesen Prüfungstest bestehen? Und das ist die Sorge, die der Herr hat. Und darum sagt er in Bezug auf unser Vertrauen, wirf dein Vertrauen nicht weg. Bitte halte still jetzt in dieser Prüfung, in dieser großen Prüfung, die deinen Verstand übersteigt. Aber ich bin es, der dich in meiner Hand hält. Ich bin es. Ich habe Noah in meiner Hand gehalten, als er 375 Tage in der Arche hin und her geschaukelt wurde mit allen seiner Familie und all diesen tausenden Tieren. Und ich halte dich in der Hand. Ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht versäumen. Aber wirf dein Vertrauen nicht weg, wo du auch durchgehst. Es ist ein Test. Es ist ein Test. Besinne dich auf deine Werte, wo du hängst. Wenn du bis jetzt auf Menschen vertraut hast und gejammert und geklagt hast, sie sollen dir helfen, dann wisse, dass der Herr dir sagt, jetzt halte du dich an mir fest. Ich bin es, der den Raben geboten hat, Elia zu versorgen. Und ich will auch dich versorgen. Vertrau mir doch endlich und hör auf, ein Joch auf Menschen zu legen, wenn ich dich tragen will. Es ist von mir geschehen, spricht der Herr. Es ist von mir geschehen. Erkenne es doch. Ich will, dass du dich an mir festhältst. Ich möchte mich auf dich verlassen können. Ich möchte sehen, ob du mir vertraust, wenn du durch die Tiefen deiner Nöte gehst. Hab kein geteiltes Herz. Nun, ein geteiltes Herz hat letztlich doch das Wesen eines Chamäleons. Wir alle haben doch mehr oder weniger schon von Chamäleonen gehört, von ihren Wesen. Ein Chamäleon passt sich überall an. Es verändert nämlich die Farbe. Und du siehst das ja auch gerade jetzt, was ich vorhin vorgelesen habe, mit den Parteien. Dann springen Wähler von einer Partei zur anderen. Sie wechseln einfach die Farbe. Und so ist es leider auch mit vielen Christen. Man rennt in diese Gemeinde, man rennt in diese Denomination. Man wechselt dann einfach die Farbe und meint, da geht es besser. Aber Gott hat sehr wohl dieses Tier geschaffen. Aber er will nicht, dass wir, dass du und ich, dass wir das Wesen eines Chamäleons haben. Denn das Chamäleon passt sich überall an. Das hat nicht nur ein geteiltes Herz, es ist überhaupt geteilt, weil es ja seinen Vorteil sucht. Und so ist der Mensch, der geteilte Mensch. Er rennt überall dahin, wo für ihn ein Vorteil rausspringt. Und ein Chamäleon hat noch etwas an sich. Es passt sich überall an, weil ja niemand, er will ja niemand Anstoß geben. Und der Mensch ist auch so, wenn einer niemand verletzen will. Und noch etwas, ein geteiltes Herz meidet klare Entscheidungen. Ist nur um seinen eigenen Vorteil bedacht, ist letztlich selbstsüchtig. Erweist sich als untreu, man kann ihm nicht vertrauen. Nun siehst du, Gott ist es, der die Herzen der Menschen kennt. Er kennt dein Herz, Er kennt unser Herz. Aber denken wir, was der Herr über sich sagt. Er ist der Fels in der Brandung. Er ist der Fels der Ewigkeiten. Auf ihn ist Vertrauen. Wenn Stürme kommen, und sie werden immer stärker kommen, immer stärker werden diese Wehen sichtbar werden. Die Brandung wird stärker werden. In der ganzen Welt. Und die Völker gleichen ja einen aufgewühlten Meer. Dorthin und dorthin. Gott spricht davon. Aber darum müssen wir geborgen sein in ihm, in dem Fels Jesus, in der Brandung. Und ist Gottes Treue, auf die wir uns verlassen sollen. Psalm 145, 14 sagt, er stützt alle Fallenden und hilft ihnen wieder auf. 1. Korinther 1, 8 bis 9. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben, im Vertrauen festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Und dann heißt es hier im Vers 9, wieder auf Gottes Treue. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, so heißt es in der neuen Genfer Übersetzung. Denn er hat euch doch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, verbunden zu sein. Also es ist Gottes Treue, die dich und mich ans Ziel bringt, die uns festhält, die uns umgibt. Da komme ich wieder am Anfang des Bibeltextes hinzu. Vertrauen kommt aus dem Wortstamm treuen, treu, im Zusammenhang mit Treuebündnis, Verbundenheit, Geborgenheit, Sicherheit, sich auf Gott stützen und verlassen können, auf sein siebenfach geläutertes Wort. Darum geht es, im Wort festhalten. Sein Wort ist ein Ja und ein Amen für alle Ewigkeiten. Und dieses Wort heißt Jeschua HaMashiach. Er ist das Wort, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Was er zusagt, hält er gewiss. Und er sagt, wenn ich wiederkomme, werde ich bei euch den Glauben, werde ich bei euch noch das Vertrauen finden. Dabei haben wir noch alle nicht bis aufs Blut widerstanden in den Prüfungen. Lesen wir noch etwas über Gottes Treue in Prüfungen. 1. Korinther 10, 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Also, so steht es auch in der Genfer Übersetzung. Die Prüfungen, denen ihr bis jetzt ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Du siehst also, es können noch viel größere Prüfungen kommen. Aber Gott ist treu. Und das steht hier. Aber Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft, euer Vermögen, eure Fähigkeit übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Also wir müssen hier an diesem Wort festhalten. Gott ist treu. Und ich denke hier wieder an diese Gottestreue, die auch in seinem Wort verankert ist, was im Buch Daniel steht, Daniel 11, 32, von dem großen Abfall. Und ich muss es immer wieder und immer wieder zitieren, weil wir in dieser Phase leben, in einer Phase des Abfalls vom lebendigen Gott, vom Glauben. Und hier heißt es, die bisher den Heiligen Bund gleichgültig gegenüberstanden, bringt er mit seinen verführerischen Worten dazu, vollständig vom Bund abzufallen. Also hier ist auf den Widersacher Gottes. Diese Dämonen, sie wissen es sehr gut, die gleichgültig sind. Die sagen, ach, nimm das Wort Gottes nicht genau, das sind ja nur Märchen, das alles nicht so richtig bewiesen. Und wenn Gleichgültigkeit ist, dann kommt Lauheit. Dann bist du nicht mehr drin verankert im Wort. Du bist nicht mehr verankert. Und ich habe mal vor Jahren eine schöne Grußkarte gemacht mit dem Anker Gottes, dass unsere Seele in Gott verankert sein muss, in ihm gefestigt, in ihm verankert, im Inneren des Vorhofs, in seinem Heiligtum. Da ist uns der Schutz garantiert vor dem Abfall. Und das ist sehr wichtig, auch mitten im Streit. Dieser Anker wird nicht reißen, da kann die Strömung kommen, so stark sie will. Denn Gott ist es, der sich selber für uns verheißen hat und gesagt hat, du bist in mir verankert, du bist in mir gefestigt, du bist in mir fest, ich halte dich. Das Seil der Liebe Gottes hält dich. Und weil es dich hält, gibt es eine Hoffnung für deine Situation. Höre, lieber Bruder, höre, liebe Schwester, durch wo du auch hindurch gehst. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Denn am Ende kommt der Lohn, die Krone, die jedem zuteil wird, die Überwinderkrone, diese herrliche Krone, nicht aus irdischem Gold gemacht. Die wartet auf dich, die wartet auf mich. Und der Herr sagt, wo du jetzt durchgehst, geb nicht auf. Alle, die ich lieb habe, die erziehe ich. Die erziehe ich zu einer Kostbarkeit für mich. Denn du bist kostbar in meinen Augen. Denn ich habe das Leben meines Sohnes für dich dahingegeben. Du bist mein. Ich will mich um dich kümmern. Vertraue mir allein, ich führe dich dahin durch. Und ich will dir einen neuen Namen geben, den nur du allein kennst. Und der Herr sagt zu dir, stärke dich in mir, gib nicht auf, vertraue mir, wo du durchgehst. Denn du bist nicht allein, ich habe meinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Du bist sicher in meiner Hand, du bist geborgen, wo du auch jetzt durchgehst. Es ist von mir geschehen. Ich bin es, der dich führt um meines Namens willen und mein Geist in dir rät dich. Lass mich dein Ratgeber sein, vertraue mir und meinem lebendigen Wort, auf das du lebst und das du überwindest. Es geht durch die Tiefen, aber durch die Tiefen geht's in die Höhe. Der Herr segne sein Wort, er rette dich und stärke dich. Und Vater, ich bitte dich, dass diese Botschaft ausführt, wozu du die gesandt hast. Amen.